Hallo und herzlich willkommen bei Pferd und Mensch in Balance, dein Podcast zu den Themen Hufgesundheit, stressfreie Hufbearbeitung und dem Aufbau einer vertrauensvollen Pferd-Mensch-Beziehung. Ich bin Sarah Suhrmann, Hufpflegerin, Pferdeverhaltensberaterin und Wirtschaftspsychologin und du bekommst von mir in diesem Podcast jede Woche hilfreiche Tipps und Wissen, um die Hufgesundheit deines Pferdes zu stärken und eine vertrauensvolle Beziehung zu deinem Pferd auf- und auszubauen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute wieder eine Gästin mit dabei, und zwar die Sarah Pfaffenbach, die ich vor allem aus meiner Ausbildung zur Pferdephysiotherapeutin kenne, denn sie ist dort die Leitung der Ausbildung und von ihr habe ich ganz viel schon lernen können. Aber Sarah, stell dich doch mal gerne selber vor. Wer bist du und was machst du?
Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Ich bin Sarah Pfaffenbach, bin 33 Jahre alt und habe einen kleinen Hof in der Nähe von Kassel, der auch als Schulstandort fürs LTZ dient, wo ich eben die Studiengangsleitung für den Bereich Physiotherapie und Osteopathie beim Pferd habe. Und ja, bei mir am Hof nehme ich ab und zu auch ein paar Reha-Pferde, habe ein paar Einsteller, gebe ein bisschen Unterricht. Genau, und ansonsten bin ich aber quer durch Deutschland unterwegs, um eben neue Physios und Osteos im Pferdebereich auszubilden.
Ja, sehr spannend, Sarah. Erzähl doch mal, bist du schon immer in dem Bereich tätig gewesen oder hat sich das im Laufe der Zeit erst entwickelt? Das hören die ZuhörerInnen immer total gerne, so diesen Weg dahin zum Pferdeprofi.
Ja, nee, also ich komme aus einer Nichtreiterfamilie. Bei mir hat es angefangen mit dem im Hof. Meine Mama bereut es, glaube ich, heute noch manchmal, dass sie mir das drauf gemacht haben. Und nachdem ich das erste Mal Trippel Trappel Pony gehört habe, war es dann um mich geschehen. Und dann, ja, stand ich auf mehreren Wartelisten für einen Reitunterricht und habe dann mit, ich glaube, 6 angefangen zu reiten. Und meine Großeltern haben einen Resthof, was jetzt eben mein Pferdehof ist. Und da war es schon immer mein Traum, dass da ganz, ganz viele Pferde und Ponys drin rumstehen. Da bin ich mit Freundinnen früher immer durchgelaufen und da war alles noch zugestellt, weil war 30 Jahre Leerstand darin, nachdem die Kühe und Schweine abgeschafft hatten. Ja, und dann habe ich erstmal Abi gemacht, weil ich irgendwie wusste, ich will was mit Pferden machen, aber noch nicht so richtig wusste, was genau. Und da war meine Familie auch noch nicht so überzeugt von, dass das wirklich der richtige Weg ist. Also ich hatte mit 12 dann mein eigenes Pferd bekommen, mein erstes. Das war eine Hannoveraner Stute, riesengroß mit 1,86 Meter, zur Hälfte Vollblut. Mir natürlich total überlegen, auch erst 4 Jahre alt und viele gesundheitliche Baustellen waren. Kopper hat ständig gekolikt. Hat auch leider nur 4 Jahre bei mir gelebt und ist dann an der Kolik eben auch gestorben. Aber das war halt schon so dieses Interesse an Gesundheit beim Pferd. Also ich habe mich halt tatsächlich in einem Alter, wo man wahrscheinlich sonst eher mit Reiten beschäftigt ist, eben mehr mit der Gesunderhaltung meines Pferdes beschäftigt als viele andere, glaube ich, in dem Alter. Ja, dann habe ich nach dem Abi auf einem großen Ferienreiterhof ein Jahrespraktikum angefangen. Meine Eltern waren aber immer noch so ein bisschen, ja, mach doch bitte erstmal eine Ausbildung. Studium war für mich eh irgendwie raus, weil alles, was ich hätte studieren können, hätte irgendwie nicht sofort einen Effekt gehabt und so. Also es war so ein bisschen, ja, ich stand so in der Schwebe. Und dann hatte eine Kleintierpraxis hier eine Ausbildungsstelle ausgeschrieben. Da habe ich mich dann beworben auf Drängen meiner Mama. War aber im Nachgang auch nicht schlecht. Also es hat tatsächlich, glaube ich, für das, was ich jetzt tue, auch geholfen. Genau, und dann habe ich da die Ausbildung gemacht und nachdem ich dann mein erstes Kind bekommen hatte, war schon die ganze Zeit so der Gedanke, ich müsste irgendwie was anderes machen. Ich konnte dann in der Praxis nicht mehr arbeiten wegen den Arbeitszeiten, das ging mit Kind einfach nicht mehr, war dann auch relativ schnell alleinerziehend und irgendwann habe ich dann den Schritt gewagt und die Physio-Ausbildung gemacht. Dann aber auch eine Zeit lang gar nicht in dem Bereich so wirklich gearbeitet. Was ich aber nebenher immer gemacht habe, war der Reitunterricht, weil ich hatte irgendwie von meiner Schwester dann noch 2 Ponys übernommen und die mussten sich ja irgendwie über Wasser halten mit dem kläglichen Ausbildungsgehalt, was man damals noch bekommen hat. Ja, und so kam dann eins zum anderen. Also ich habe im Unterricht schon immer vieles anders gemacht als andere, natürlich auch viel falsch gemacht erstmal, aber dann halt eben auch gelernt. Also mir war es wichtig, die Ponys und Pferde, die ich stehen hatte, waren immer schon irgendwie, dass die mal Handicaps hatten oder sowas, einfach Berufskrankheit, glaube ich, dass man dann nicht Nein sagen kann. Und ich habe aber gemerkt, dass das total gut ist, weil man gegenseitig was mitnehmen kann. Also die Ponys durften im Rahmen dessen, was sie leisten konnten, noch eine Aufgabe haben. Und die Kinder und Erwachsenen, die bei mir geritten sind, hatten aber ein Pferd mit einer Geschichte vor sich und konnten halt anders reiten als dieses klassische in der Abteilung hintereinander herdümpeln, auf ein gesatteltes Pferd setzen. Also es ging halt viel auch da schon um Kommunikation, Rücksichtnahme, lernen, wie die Parameter für Gesundheit aussehen. Also ja, und dann hat mein damaliger Partner die Hufausbildung angefangen, einfach aufgrund dessen, dass wir eben immer Probleme hatten, einen passenden Hufschmied für unsere Pferde zu finden, der auch so häufig kommt, wie es nötig war. Also eins meiner Pferde hat ständig sich das Eisen abgetreten, aber der konnte ohne Eisen nicht laufen und alle 2 Wochen waren die Eisen ab, aber der Schmied kam aus Zeitmangel nur alle 8 Wochen, dann habe ich 6 Wochen ein Problem gehabt oder konnte ihn halt nur in die Ecke stellen. Und dann hat er diese Ausbildung gemacht und durch Umwege bin ich dann dazu gekommen, dass der Ausbilder dort gefragt hatte, ob ich mal so einen Anatomietag für die Hufpfleger übernehmen könnte. Und daraus ist dann der Standort bei uns entstanden und daraus ist relativ schnell danach der komplette Physiozweig entstanden.
Ja, super spannend, weil die Themen ja auch wirklich gut zueinander passen. Lass uns da doch mal direkt ins Thema einsteigen. Wir wollen ja heute über das Thema Zusammenhänge zwischen Huf und Körper sprechen, warum das so wichtig ist. Und erzähl doch mal aus deiner Sicht, wie wichtig dieser Zusammenhang aus der Physioperspektive ist.
Also es steht und fällt eigentlich alles mit dem Huf und aber auch der Wechselwirkung. Ich glaube, was es am bildlichsten darstellt, ist wirklich, wenn jeder, der mit Pferden zu tun hat, sich mal fragt, welche Hufformen trifft er denn häufig? Und da wird relativ schnell klar, natürlich gibt es Unterschiede. Der eine hat einen Flachhuf, der andere hat einen Bockhuf und ne, da gibt es immer Unterschiede. Aber wenn man die breite Masse an Pferden einfach mal drauf guckt, sieht man schon, dass sich da vieles ähnelt. Und das ist das Erste, glaube ich, was wir in der Physio ja auch immer erstmal, wo wir starten mit unserem Blick, ist ja die natürliche Schiefe, die eigentlich ja natürliche Schiefe heißt, weil sie natürlich ist und erstmal nichts Krankhaftes. Jeder will aber trotzdem gegenarbeiten. Und es kommt ja daher, dass es viele Faktoren gibt, die natürliche Schiefe, die einem Wildpferd gar nichts schadet, eben bei unseren domestizierten Pferden, was das eben verstärkt und was sich dann auf die Hufform auswirkt. Und wenn die Hufform einmal verändert ist, ist natürlich die Auswirkung auf oben auch wieder stärker. Es potenziert sich immer gegenseitig, bis man dann die gängigen Probleme hat, eben, ne? Sehnenschäden, Arthrosen und so weiter. Da kommt natürlich auch die Nutzung des Pferdes immer noch mit dazu, aber es ist halt immer eine Wechselwirkung. Klar, auch Haltungsbedingungen können ja auch erst den Huf verändern und dann den Körper. Also es geht immer in beide Richtungen, ne? Es kommt von oben, es kommt von unten, aber es hängt halt einfach zusammen. Man kann den Huf nicht einfach gesondert sehen.
Wenn denn jetzt der Huf der Auslöser des Problems ist, wo siehst du da dann die Auswirkung auf den Bewegungsapparat? Wie entwickelt sich dann so eine Problematik über die Zeit hinweg?
Ich glaube, als erstes tatsächlich sieht man es oder merkt man es dann in der Muskulatur beziehungsweise in den Bewegungsabläufen, dass wir relativ schnell eine Taktverzögerung zum Beispiel drinne haben, ne? Also so ein Millimeter mehr Huf an einer Wand als auf der anderen Seite oder im Vergleich zum Gegenhuf macht ja nach oben hin über den langen Hebel des Beins. Also wir können das natürlich nicht komplett mit Hebelgesetzen irgendwie. Da ist man ja jetzt so im Gespräch, ne? Biomechanik versus Biotensegrität. Da müssen natürlich immer diese Faktoren mit eingerechnet werden, dass es immer in Ketten arbeitet und man nicht eins zu eins umrechnen kann, wie viel mehr Gewicht denn jetzt oben ankommt. Aber wenn wir gerade die Vorhand sehen, da haben wir viele Pferde mit einer zu langen Zehe, viele Pferde, die eher flache Hufe haben, was eben ne, durch vermehrte Rückziehbarkeit der Vordergliedmaße entsteht. Wenn wir da einen Überstand haben, also zu viel Horn, potenziert sich das nach oben so sehr, dass dieses Gewicht, was anders angehoben werden muss, eben schon eine Taktverzögerung macht. Und diese Taktverzögerung sehen wir als erstes in den Hauptbewegern. Also ausgewirkt wird es natürlich eigentlich eher sogar in der tiefen Muskulatur, aber die sehen wir ja nun mal nicht im ersten Schritt. Und dann über lange Zeit halt in sowas wie Sehnen, Bändern und dann halt auch im Knochen, also über arthrotische Veränderungen.
Würdest du denn sagen, dass solche krankhaften Veränderungen, du hast jetzt gerade arthrotische Veränderungen angesprochen, dass die häufiger ausgelöst sind durch schlechte Hufe, die sich dann in den Bewegungsapparat übertragen? Oder ist da die muskuläre Thematik häufig als erstes oder kann man das gar nicht so genau sagen?
Ich glaube, das kann man gar nicht sagen, weil es eben so stark in der Wechselwirkung ist. Die Haltung wäre ja, was die Hufe am stärksten beeinflusst. Das heißt, wenn man jetzt ein Pferd sehr naturnah hält mit unterschiedlichen Böden, würde das ja relativ gut über einen längeren Zeitraum auch eine mangelnde Hufpflege kompensieren können. Das heißt, man kann gar nicht so, ne? das so eins zu eins übersetzen. Und dann kommt es ja auch noch auf die Zuchtrichtung an. Das muss man, finde ich, heute wirklich hervorheben, dass es sehr stark auch darauf ankommt, wie vererben sich bestimmte Dinge. Und da sind wir, glaube ich, noch gar nicht so richtig im Bilde. Natürlich gibt es dazu Forschung, aber viele, viele Jahre hat man eben relativ schnell Pferde auf Leistung, auf Aussehen, auf bestimmte andere Merkmale gezüchtet. Und wir sehen es sowohl am Gebiss, an den Zähnen, die übrigens auch eine starke Wechselwirkung mit den Hufen hat, als auch eben an der Hufgesundheit, ne? Dass es einige Zuchtlinien gibt. Wir hatten mal einen Haflinger bei uns stehen aus einer Linie, wo schlechte Hufe schon bekannt waren. Der musste zweijährig schon beschlagen werden, weil nichts mehr möglich war, weil der sich auf der Wiese, auf einer riesengroßen Koppel in einem trockenen Sommer die Hufe so abgelaufen hat, dass da kaum noch was übrig war. Und er war gut mineralisiert, das Blutbild war völlig in Ordnung, aber die Hufe waren einfach Murks, muss man sagen. Also da sind so viele Faktoren, die da reinspielen: Haltung, Zucht, Nutzung und so weiter. Auch die psychischen Faktoren, ne, was immer so mit reinspielt. Und das wirkt sich genauso auf den Huf aus, wie sich's auf den Körper auswirkt. Ne, also alleine eine veränderte Futtersituation führt ja dazu, dass zum Beispiel der Blinddarm mehr aufgasst und der Blinddarm sitzt mehr rechts. Das macht die natürliche Schiefe stärker und das ist natürlich erstmal oben und dann sofort aber auch am Huf.
Ja, ist wieder so der Hinweis darauf, dass das Thema komplexer ist, als wir uns das manchmal wünschen. Und man wünscht sich ja in der Praxis häufig, dass man ja ein bisschen mehr Physiotherapie macht, ein bisschen mehr Hufbearbeitung und dann ist die Problematik ausgemerzt und verhindert. Aber so komplex, wie es nun mal ist, ist es so einfach nicht zu lösen. Das finde ich auch immer wieder spannend. Würdest du denn sagen, dass jedes Pferd regelmäßig auch physiotherapeutisch gecheckt werden sollte, behandelt werden sollte, um eben auch auszuschließen, dass die körperliche Thematik eben sich auch negativ auf die Hufsituation auswirkt? Wie ist da so deine Haltung zu?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin sehr häufig damit konfrontiert worden, auch vorher, bevor ich die Physio überhaupt gemacht habe, dass da immer noch so Sätze sich halten wie, naja, in der Natur haben die ja auch keinen Physiotherapeuten, ja, aber in der Natur sitzt da auch keiner drauf. Und ja, richtig reiten reicht, ja, aber woran merken wir denn, ob wir richtig reiten? Also ich sage mal, bei uns zum Beispiel, wir wissen sogar um unsere Körperhaltung. Wir wissen sogar, was gesund und was nicht gesund ist. Also ich glaube, wenn man gerade bei den sozialen Medien die Werbungen, die da geschaltet werden, die sind bei mir wahrscheinlich auch berufsbedingt geflutet von gesundheitsfördernden Maßnahmen, irgendwelchen Hilfsmitteln, die dafür sorgen, dass man eben, wenn man vorm Computer sitzt, eben nicht die Schultern so hängen lässt und was auch immer. Also wir wissen darum. Und setzen es trotzdem nicht komplett um. Jetzt wissen wir beim Pferd auch schon vieles, aber nicht alles. Und ich glaube tatsächlich, dass viel wichtiger als dieses ständige Manipulativ-Einwirken, also sei es Hufbearbeitung oder auch Therapien in jeglicher Form, egal ob Physio oder Osteo. Ja, also muss ich noch dazu sagen, Osteopathie-Ausbildung habe ich auch gemacht, habe ich jetzt in der Einleitung gar nicht gesagt. Da kommen wir, glaube ich, nachher nochmal bei einer Frage zu, ne, was so der
Ja.
Unterschied zwischen Physio und Osteo ist und warum ich mich bewusst meistens eher Physio als Osteo nenne. Das ist, glaube ich, auch nochmal spannend für viele. Aber ich glaube, viel wichtiger als diese manipulative Einwirkung ist die Aufklärung. Weil viele Probleme hausgemacht sind. Man meint es gut und macht es aber falsch, weil wir Menschen nun mal so sind, dass wir erstmal, wenn wir ein komplexes Problem vor uns haben, einzelne Bereiche rausnehmen, die analysieren und versuchen, die zu verbessern. Und das funktioniert beim Pferd eben nur geringfügig, weil wir nicht zum Beispiel eine Wirbelsäule isoliert angucken können. Weil das, was wir uns vorstellen, was passiert, wenn ein Pferd den Kopf hoch oder runter nimmt, das funktioniert in der Wirbelsäule so aber nicht wirklich, wenn wir sie im ganzen Komplex sehen. Weil wir können sie halt nicht einzeln rausnehmen. Ja, in der Theorie passt das alles. Mit Kopf-Hals-Haltung kann man sich super erklären und es ist heute total überholt. Ja, und dann stehen die Leute aber da und sind verzweifelt, weil alles, was sie gelernt haben, oder vieles, was sie gelernt haben, vielleicht irgendwann nicht mehr wahr ist. Aber da müssen wir uns, glaube ich, mehr frei machen, mehr gesunder Menschenverstand, mehr Aufklärung, weniger Meinung, mehr Wissen. Das ist vielleicht auch noch mal ganz wichtig. Und hinspüren vor allen Dingen. Und ich glaube, dabei kann halt regelmäßige Therapie helfen. Also ich arbeite zum Beispiel auch so, dass ich halt relativ regelmäßig bei den Pferden bin und nicht versuche, Schäden aufzuräumen. Also ich sehe mich da jetzt irgendwie nicht als, ja, ich repariere da irgendwas, sondern Ich schaffe die Basis, um darauf aufbauend mit immer mehr Wissen, was ich so ein bisschen stückel, weil ich meine, jeder hat noch einen eigenen Alltag, jeder hat einen anderen Job. Und wenn jetzt jemand nicht professionell mit Pferden arbeitet, dürfen wir von dem, glaube ich, auch gar nicht erwarten, dass der alles weiß, was wir wissen. Aber wir können eben diese Flut an Informationen, die man jetzt heutzutage im Internet frei zugänglich findet oder auch in Büchern und so, dürfen wir noch mal kanalisieren. Und da kann halt jeder gucken, welcher Therapeut, welcher Hufpfleger zu ihm passt, damit er der richtige Ansprechpartner ist. Und wenn dann Tierarzt und so auch noch mitspielen und man da wirklich eine gute Symbiose draus macht, dann hat man das Beste für sein Pferd geschafft. Also ich glaube, ohne solche therapeutischen Maßnahmen geht halt oft viel schief. Weil auch die Trainer mehr geschult werden dürften, nicht nur in Hinsicht, wie sollte es aussehen, so ein Sitz, sondern wann hilft er dem Pferd? Ne? Nach dem Motto, eine Hilfe ist eine Hilfe, wenn sie hilft. Und dafür muss ich eigentlich die Muskeln verstehen, die das machen, weil dann weiß ich doch auch, wann wäre es fürs Pferd am logischsten, wo sollte ich denn den Reiz setzen, damit es auch muskulär und körperlich Sinn macht.
Ja, das ist ja häufig in der Praxis tatsächlich nicht so, ne? Wenn man
Ja.
Reitlehrer ist oder gerade hier bei uns auf dem Land, da gibt es auch viele selbsternannte Reitlehrer, die gar keine Ausbildung haben. Und da ist das natürlich schwierig, dann auch das umzusetzen, ohne denen jetzt irgendwie einen Vorwurf machen zu wollen. Aber da gehört dann halt einfach viel Weiterbildung dazu, um das an tatsächlich auch umsetzen zu können. Genau. Jetzt hast du gerade schon das Thema Frequenz der Physiotherapie angesprochen. Oft wird ja von uns als Physiotherapeuten auch erwartet, dass wir ja wie so eine Art Wunderheiler unterwegs sind, eine Behandlung umsetzen und schwupps ist das Problem gelöst. Das hast du ja gerade schon so ein bisschen angeteasert, dass das womöglich nicht der richtige Weg ist. Magst du da mal kurz einsteigen?
Ja, gerne. Also im Prinzip ist ja Physiotherapie, und das können wir uns, und da haben wir, glaube ich, den anderen Punkt dann auch schon fast mit abgehakt. Also im Prinzip ist ja Physiotherapie, und das kennen wir von der Humantherapie, ist ja viel mit Krankengymnastik verbunden. Klar, viele denken auch, wenn man erstmal das Wort hört, an Massagen, und deswegen wird, glaube ich, fürs Pferd auch häufiger der Osteo als der Physio gerufen, weil das noch so in den Köpfen drin ist. Der massiert ja nur. Was ja Quatsch ist, weil in der Humantherapie kriegen wir die Rezepte ja nicht für die Osteo, sondern für die Physio, weil das eben das ist, wo wir lernen, mit unserem Körper besser umzugehen, wo wir eine neue, gesunde Körperhaltung lernen. Und das ist mir zum Beispiel in der Therapie total wichtig, dass die Pferde nachspüren. Also es ist immer noch so häufig so, dass ich sehe, die Pferde werden am besten noch angebunden, dann von vorne bis hinten durchbehandelt oder durchgeknetet. Und dann werden die vielleicht vorher macht man eine Ganganalyse, hinterher lässt man die einmal laufen, fertig. Und mir ist es eigentlich total wichtig, und ich glaube, dass auch die Erfahrung, die die Schüler wirklich jetzt schon in der breiten Masse gemacht haben, dass der kleine feine Unterschied wirklich das ist, dass das Pferd nachspürt. Weil die Propriozeption, also die Körperwahrnehmung des Pferdes, das ist eigentlich das, worum es geht. Wir müssen ein Pferd, was horizontal gebaut ist, also da werden jetzt viele, ne, das können wir jetzt nicht in der Tiefe besprechen. Aber Pferde sind ja eigentlich horizontal gebaut, also die sollen sich ja fortbewegen. Die sind ja nicht innerhalb von Zäunen, ne? Also so ein Wildpferd. Und unsere Pferde, egal, ich meine, in Amerika wird das vielleicht noch möglich sein, bei diesen vielen Hektar an Wiese, dass ein Pferd auch ungeritten und ungearbeitet ein gutes horizontales, sage ich mal, Leben führen kann. Bei uns kommen immer irgendwann Zäune. Sie sind immer in der Bewegung doch ein bisschen eingeschränkt. Egal wie groß die Wiesen dann auch letztendlich sind oder egal wie gut der Aktivstall geführt ist, sie sind immer eingeschränkt, bewegen sich deutlich weniger. Heißt, sie leben in einer vertikalen Welt, ohne das jetzt auf irgendeine bestimmte Linie oder bestimmte Schwingung innerhalb der Reizszene zurückführen zu wollen. Also das will ich ganz neutral sagen. Einfach nur das Wort horizontal und vertikal. Wir sind ja vertikal. Wir stehen auf zwei Beinen. Und wir bewegen uns in einer Welt, die halt eben umzäunt ist, die eingegrenzt ist. Und das Pferd jetzt eben auch. Das heißt, auch Pferde, die nicht geritten werden, sollten eigentlich sollten lernen, wie sie in diesem umzäunten Areal leben können und sich gesund erhaltend bewegen können. Und das ist ja das, ne? Trageerschöpfung ist ein Wort, was total in aller Munde ist. Und das betrifft ja auch nicht gerittene Pferde. Das muss man einfach auch so sagen. Das heißt, es geht eigentlich gar nicht so sehr um gute Reitpferdequalitäten erstmal in erster Linie, sondern um find dich mal in dieser Welt zurecht, wo du weniger Bewegung hast, wo du Zäune hast, wo du nach oben spüren musst. Und dann ist wieder die Zucht das Thema. Wie klein war das Urpferd und in wie schneller Zeit oder überhaupt die Pferde auch im Barock noch und so, die waren relativ klein. Die Menschen waren ja auch viel kleiner. Wir sind ja auch total gewachsen in den letzten Jahrhunderten. Also das ging ja rasend schnell im Verhältnis zur Evolution. Und bei den Pferden auch. Also, ne, die waren dann, sehen wir ja jetzt, ein Falabella im Vergleich zu einem Shire Horse. Das macht was mit dem Nervensystem, weil die Evolution ja gar nicht die Zeit hatte, sich komplett anzupassen. Das heißt jetzt nicht, dass so ein Pferd keine Empfindungen hat, wenn es ganz groß ist. Aber wir merken das schon, gerade eher bei größeren Pferden. Ich glaube, die Erfahrung macht ihr auch in der Hufbearbeitung, dass es denen schwerer fällt, die Balance zu halten, dass die doch oft daran erinnert werden müssen. Und das merkt man bei diesen Aussagen von den Reitern. Ja, die muss man mehr zusammenschieben, die muss man mehr zusammenhalten. Ja, warum hat man das Gefühl, man muss sie mehr zusammenhalten? Weil sie ihre Hinterkarre, ne, umgangssprachlich gesprochen, nicht so richtig unter Kontrolle haben, wenn die halt eine schlechte Körperwahrnehmung haben. Aber je mehr ich als Mensch da eingreife und zusammenschnüre, desto schlechter wird die Körperwahrnehmung ja auch. Das heißt, es ist wirklich wichtig, das regelmäßig einzubauen. Und ich versuche das ja auch den Besitzern mitzugeben. Ich will ja gar nicht jede Woche bei denen auf der Matte stehen. Ich möchte, dass die lernen, wie kannst du deinem Pferd beibringen, sich daran zu erinnern, ach, das war die richtige Haltung. Ich sage immer, ich vergleiche das immer gerne mit einer Werbung. Ich will jetzt keine Markennamen nennen, aber kann eine Apothekenwerbung sein oder sowas. Und schwupps, sitzen wir gerade. Kann für ein Schmerzmittel sein, kann für eine Salbe sein, die gegen Schmerzen hilft, kann für irgendwelche Hilfsmittel sein. Wir gucken das oder hören das und setzen uns automatisch gerade hin, weil uns dann auffällt, ah nee, so war nicht gut für meinen Rücken. Und das müssen wir eigentlich beim Pferd auslösen. Und das muss man halt dem Besitzer beibringen und das muss man parallel mit Techniken dem Pferd beibringen, zusätzlich zu allem, was wir sonst eben an Erkrankungsbehandlung haben. Ne? Da sind wir ja dann noch weit von weg, aber jedes gesunde Pferd sollte das auch lernen. Das heißt, Physiotherapie, Osteopathie wäre auch für ein gesundes Pferd wichtig, vorbeugend, als vorbeugende Maßnahme. Und ich glaube, der Therapeut kann zusätzlich zum Trainer ein super Ansprechpartner sein, wenn es darum geht, ein Pferd langfristig gesund zu erhalten oder auch Probleme Probleme auf die Spur zu kommen. Ne? Also wenn der Tierarzt immer wieder Koliken behandeln muss, dann darf auch der Physio-Osteo mal schauen, ob es was mit der Wirbelsäule zum Beispiel zu tun hat oder mit den Rotationen einfach der Wirbelsäule, mit Lendenwirbelsäule und so weiter.
Ja, da finde ich auch noch mal so diesen Transfer ganz wichtig, dass man eben, wie du das gerade schon gesagt hast, eben nicht nur auf der Stallgasse behandelt, sondern wirklich dann auch dem Besitzer immer wieder an die Hand gibt, wie kannst du das denn mit der Bewegung dann tatsächlich auch in Verbindung bringen und eher so eine Bewegungstherapie draus machen, statt ja nur manuell am Pferd zu therapieren. Das ist ja auch der Trend, wo es immer mehr hingeht. Aber bei vielen ist es dann auch doch noch nicht so angekommen, dass man selber als Besitzer das dann auch weitermachen muss, dass es nicht nur bei dieser einen Behandlung bleibt, sondern dass die Zeit dazwischen eben eigentlich noch viel wichtiger ist, finde ich, als die Therapieeinheit an sich.
Ja, und ich glaube, da sind auch die Konzepte, die ja jetzt viele Hufbearbeiter, Hufschmiede schon mit reinnehmen, was du ja auch so machst, die Besitzer eben zu betreuen, weil genau das ist ja auch, wenn ich in kleinen Schritten die Bewegung des Pferdes verbessere und parallel in kleinen Schritten vielleicht mit ein, zwei Raspelstrichen schon was bewirken kann zwischen den Terminen, wo der professionelle Hufbearbeiter da ist. Ich glaube, das ist ja auch sowas, ne? Wir wissen mittlerweile, die Intervalle sollen kürzer sein, als sie es früher waren. Früher waren 8 bis 12 Wochen normal. Da hat man Eisen drunter gemacht und das musste dann mal 12 Wochen halten. So, was aber zwischenzeitlich mit dem Körper und den Hufen und so weiter passiert, ne? Oder dass mehr Gewicht dran ist, weil die wachsen ja nun mal auch. Jetzt habe ich noch einen Beschlag vielleicht drunter, der Gewicht hat. Das muss man alles einrechnen und das Pferd kann kein direktes Feedback sprachlich geben. Wir können sagen, oh, der Schuh macht mir Muskelkater. Meine Tochter hat zu Weihnachten Schuhe bekommen mit so Rollen drin, die man ausfahren kann. Und ich glaube, das hat man echt, das kann man gut übertragen. Die sind ein bisschen schwerer als so ein normaler Schuh. Und die hatte unheimlich Muskelkater und lief auch wirklich am zweiten Tag schon nicht mehr so ganz rund, ne? Sie kann das sagen und kann die Schuhe abstreifen. Das kann das Pferd dann halt eben nicht, was jetzt nicht Pro- oder Kontra-Beschläge sein soll hier, sondern einfach nur diese Auswirkung zeigen. Und je engmaschiger ich das betreuen kann, desto eher sehe ich natürlich Veränderungen. Und da gehören alle zusammen. Da gehört in erster Linie der Besitzer hin, der gewillt ist, mitzuhelfen und der gewillt ist, auch was zu lernen und eben nicht die Verantwortung nur an Fachleute abgibt. Und da gehören dann die Fachleute hin, die regelmäßig ansprechbar sind und ihre Angebote so anpassen, dass die so passend sind, dass jeder etwas davon hat. Also sie selber müssen natürlich davon leben können, aber ich finde, die Angebote so zu gestalten, dass der Besitzer sie regelmäßig in Anspruch nehmen kann, das gehört heutzutage genauso mit rein, weil sonst passiert wieder das. Ich mache mir die Bücher voll, wie viele Therapeuten sagen, naja, ich komme dann in einem Jahr wieder oder wir machen schon mal einen Termin für in einem Jahr. Ja, aber was in der Zwischenzeit, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, da verändert sich so viel. Fellwechsel, Weidezeit, wieder rein, mehr Arbeit, weniger Arbeit. Und diese Angebote eben, wie gesagt, mit dem Selbstraspeln hört sich ja immer so unprofessionell an, finde ich. Aber es ist ja eigentlich genau das. Man erklärt dem Besitzer, wie es eigentlich sein sollte, was die individuellen Baustellen des eigenen Pferdes sind und kann fürs Pferd gewährleisten, du hast immer einen bequemen Huf. Nicht nur alle 4 bis 6 Wochen und dann 2 Wochen nicht, weil es wieder nachwächst, sondern immer.
Ja, und ich muss wirklich aus der Erfahrung heraus sagen, dass viele Pferde damit deutlich besser zurechtkommen als mit diesen sehr invasiven Bearbeitungen, weil es soll ja genau dahin gehen, dass wir weniger invasiv bearbeiten müssen und das Pferd einfach, wie du es gerade gesagt hast, immer bequeme Füße hat und es gar nicht so ausartet. Und da auch vielleicht nochmal einen Einschub zum Thema Beschlag, weil du das gerade so gesagt hast, du möchtest weder Pro- noch Kontra-Beschlag argumentieren. Ich lade da aber immer gerne zu ein, mal zu hinterfragen, warum ist das Pferd denn eigentlich beschlagen? Braucht es das, weil es wirklich irgendwelche körperlichen Themen hat, wo wir bewusst vielleicht den Hufmechanismus stilllegen wollen oder einschränken wollen oder weil der Abrieb wirklich tatsächlich nicht so reguliert werden kann, weil die Böden vielleicht zu hart sind oder beschlägt man vielleicht auch einfach nur, weil man es immer so gemacht hat und hat es noch gar nicht richtig hinterfragt. Und ich glaube, da dürfen wir in vielen Bereichen hinkommen, einfach mal zu hinterfragen, warum machen wir die Dinge, wie wir sie machen, weil wir sie immer so gemacht haben oder hat es tatsächlich auch einen wirklichen Hintergrund für das jeweilige Pferd. Und da wirklich differenziert drauf zu gucken, das finde ich immer ganz wichtig und nicht so pauschal sagen, ist gut oder ist schlecht, sondern wie ist es für mein eigenes Pferd und das dann in diesem eigenen Kontext ja wirklich einordnen, statt sich immer rechts und links zu vergleichen.
Und vielleicht eben auch nicht für immer. Also, dass man sagt, manche Lösungen sind halt wirklich eine Übergangslösung. Und ich
Ja.
bleibe da nicht für immer. Also ist es häufig ja so, wenn es jetzt kein reiner Abriebschutz ist. Und da gibt es ja mittlerweile so viele Möglichkeiten. Ich muss echt sagen, ich war zum Beispiel immer skeptisch, auch mit Hufschuhen und sowas. Also ich habe selber ein Pferd, was immer was beschlagen nicht laufen konnte, aus gewissen Fehlstellungen. Mittlerweile läuft er unbeschlagen und hat jetzt eben Hufschuhe, wo ich immer gegen war. Und dann sagen, ja, du hast aber nichts zu verlieren. Du sitzt ja an der Quelle, ne? Lass dich beraten von denen, die viel mit Hufschuhen arbeiten und probier mal ein bisschen was aus. Und es gibt mittlerweile so viele Modelle. Ich will jetzt auch nicht pro Hufschuh. Also es geht wirklich individuell, wie du schon sagst. Aber wir haben heute so viele Möglichkeiten. Wir müssen nur genau hinschauen und vor allen Dingen nachfragen, 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 nachfragen. Nicht das erste glauben, was einem jemand sagt, sondern immer wieder hinterfragen. Und ich glaube, der Dienstleister, der kann nicht mehr gewillt ist zu antworten. Gut, man muss damit rechnen, dass man für zusätzliche Infos auch zahlen muss. Das ist aber, finde ich, auch völlig legitim. Aber man muss die Möglichkeit haben, sich Meinung einzuholen, sich Wissen anzueignen, die Leute zu fragen, sich beraten zu lassen. Und ein guter Dienstleister in dem Pferdebereich ist, glaube ich, jemand, der andere Dinge zulässt, der auch gesprächsbereit ist und kompromissbereit ist und der auch sagt, weißt du was, komm, wir probieren das zusammen aus, ganz neutral und offen für alles. Und dann muss man aber auch sagen, okay, wenn es mal wieder gut ist, lässt man es auch wieder weg. Ne? Das sind solche, weil Beschläge für mich häufig auf Dauer nur bei einem Pferd Sinn machen, was auch schon einen degenerativen Schaden hat, also eine Erkrankung, die wohl nicht wieder zu heilen ist. Da kann man vielleicht Sachen bequemer machen, ne? So Aufrauung an der tiefen Beugesehne. Da darf man langsam steigern, weil das wird auf Dauer wahrscheinlich eher schlechter. Da ist für uns die Devise in meiner Therapie Restphysiologie erhalten. Und das würde in dem Sinne dann ja auch einen Beschlag machen, der gut gemacht ist. Aber ein gesundes Pferd ist erstmal natürlich, da darf man viel hinterfragen. Das ist genau richtig. Aber auch bei einer Erkrankung, die wieder zu heilen ist, während es erkrankt ist, darf ich vielleicht helfen, also schnell unterstützen, damit nicht noch mehr Schaden entsteht, was bei Entzündungszeichen einfach der Fall ist. Darf dann aber auch hinterfragen, wenn ich in einer anderen Phase der Regeneration bin, Sehnenschaden zum Beispiel, ne? Da kann ich kurz entlassen, da kann ich sagen, ich mache irgendwie einen längeren Schenkel oder was auch immer und entlaste damit den Beugesehnen- oder Fesselträgerbereich. Wenn ich aber dann wieder ins Antrainieren komme, kann es bei einem Pferd, was vorher nie beschlagen war, eben sein, dass ich dann die Muskeln überlaste und das Knie eine Problematik bekommt in der Hinterhand oder, ne? Und da muss man halt einfach sagen, okay, da muss man halt engmaschig hingucken und nicht sagen, ah, der lief jetzt damit 3 Monate gut, das bleibt jetzt für immer drauf.
Ja, total wichtiger Punkt. Wir haben jetzt eben das Thema Physiotherapie und Osteopathie schon mal kurz angerissen. Magst du da noch mal genau einordnen, was in welchem Fall Sinn macht und was auch genau die Unterschiede sind zwischen Osteopathie und Physiotherapie?
Genau. In der, ja, Pferdetherapie ist das tatsächlich gar nicht so strikt getrennt, ne? Also grundsätzlich, wenn man es jetzt aus dem Humanbereich sehen würde, wäre es so, dass die Physiotherapie ist halt Krankengymnastik, manuelle Therapie, physikalische Therapie. Und die Osteopathie bezieht sich mehr auch auf den Weg des Knochens, also auf die Gelenke, auf das, was mehr innen drinne ist. Wenn man es streng sagt, und da werden jetzt einige auch wieder sagen, nee, aber so nicht genau. Ja, es ist immer so ein bisschen Auslegungssache auch, muss man ganz ehrlich sagen. Also die Physiotherapie im Humanbereich arbeitet eben wirklich viel mit Massagen, mit kräftigenden Übungen, mit isometrischen Übungen, mit Gewichten, mit ja, physikalischen Sachen wie Wärme, Kälte und so weiter. Und in der Osteopathie kennt man, glaube ich, eher so dieses Knick-Knack, was auch nicht so wirklich stimmt, ne? Also, dass es immer knacken muss und sowas oder dass man immer über Hebel irgendwas einrenkt, weil es gibt in der Osteopathie ja auch viele andere Strömungen. Es gibt auch energetische Osteopathie, da wird gar nicht geknackt. Und es gibt halt kraniosakrale Therapie, es gibt viszerale Osteopathie, die sich auf die Organe bezieht. Da gibt es viele Strömungen für mich. Im Pferdebereich, weil es eben ja auch nicht staatlich geregelt ist bis jetzt, das muss man halt auch einfach sagen, geht es Hand in Hand, weil ich immer sagen muss, wenn sich durch ein Trauma zum Beispiel eine Gelenkachse verschiebt, also nur minimals, da sprechen wir immer, wenn jemand sagt, ein Wirbel ist ausgerenkt, das geht beim Pferd nicht, also das geht sowieso nicht wirklich, aber ein ausgerenkter Wirbel wäre querschnittsgelähmt oder tot. Das heißt, wir sprechen von Verschiebungen, die noch nicht mal sichtbar sind vielleicht. Die würde man auf dem Röntgen vielleicht gar nicht sehen. Aber wenn wir uns das so vorstellen, dass wir zwei Wirbel haben oder irgendein Gelenk, und da ein ganz straffes Gummi drüber, das sind eben die Stabilisatoren, das sind die äußeren Bänder, die Kapsel von dem Ganzen. Und da würde nur minimalst, noch nicht mal um Millimeter sich etwas verschieben, habe ich auf den äußeren Strukturen ja sofort richtig doll Zug drauf. Und dieser Zug überträgt sich eben über diese Messinstrumente, die diese ganzen Strukturen innehaben, auf die außenliegende Muskulatur. Das heißt, das, was wir außen fühlen, diese Hauptbeweger, diese großen Muskelgruppen, Bizeps, Trizeps, was wir vielleicht von uns selber alle kennen, das sind eigentlich dann nur die Auswucherungen von dem, was innerhalb des Gelenkes passiert ist. So, und jetzt habe ich folgende Möglichkeit. Jetzt kann ich Knack machen und kann die Gelenkachse wieder in eine richtige Richtung bringen über einen Impuls. Könnte ich tun. Wenn ich dabei aber die Hauptbeweger nicht gelockert habe, dann werden die sagen über ihre Messinstrumente, die Muskelspindeln zum Beispiel, oh, das ist so aber nicht richtig, wir müssen mal noch mehr anspannen, weil jetzt ist da wieder ein neuer Reiz, weil die waren ja eigentlich auf dieses Krankhafte von vorher oder das Pathologische eingestellt. Dann halten die wieder fest, das heißt, das Pferd läuft vielleicht 2, 3 Tage besser, bis die großen Muskelgruppen sagen, wir müssen noch mehr festhalten, das ist so nicht richtig. Und dann ist das Problem wieder da. Das kennt man vielleicht, haben vielleicht einige von euch bei ihren Pferden schon erlebt, dass nach der Therapie besser war und dann wurde es wieder schlechter. Jetzt kann ich es auch andersrum machen und kann nur die großen Muskelgruppen massieren. Dann läuft das Pferd vielleicht auch ein bisschen besser. Nicht so deutlich wie beim Knack, weil ich ja noch nicht am Gelenk war und das Gelenk immer noch Signale sendet und das ein bisschen doller reagiert, weil es dem Körper immer wichtiger ist, innenliegende Strukturen zu schützen als die großen äußeren, weil die können gut kompensiert werden, kennt man bei Muskelfaserrissen, ne? Wenn Pferde überall so Dellen in der Muskulatur haben, so Junghengste oder so. Das müsste ja eigentlich ganz viel einschränken, macht es aber nicht, weil andere Muskeln das mit übernehmen, die Arbeit. Also das sieht man fast nicht. So beim Gelenk ist das anders. So, jetzt kann ich nur diese großen Muskelgruppen massieren, aber nicht die Gelenkachse korrigieren. Dann wird das Problem auch wiederkommen. Das heißt, eigentlich geht es für mich immer Hand in Hand. Man kann eigentlich nicht nur massieren, Krankengymnastik, wenn dann ein Trauma zugrunde liegt. Man kann aber eben auch nicht nur das Gelenk korrigieren und die Muskulatur außen vor lassen. Man sollte immer beides ausführlich machen. Und auch diese physikalischen Therapien dürfen auch von beiden genutzt werden. Also grundsätzlich wäre eigentlich der Unterschied wirklich das eine mehr Muskeln, das andere mehr Knochen und Gelenke. Ich finde aber nicht, dass man das trennen sollte.
Ja. Und dann, ja, gilt es wahrscheinlich für beides, ne? Man muss die passende Frequenz für das jeweilige Pferd finden, gucken, ist es jetzt ein Pferd, was grundsätzlich gesund ist, was vielleicht 1, 2 Mal im Jahr komplett durchgecheckt werden sollte, oder brauche ich da wirklich erhaltende Therapiemaßnahmen zusammen mit dem Pferdebesitzer, die man dann eben regelmäßiger umsetzt?
Ja, und das ist genau das, was wir mit diesen ökonomischen Bewegungsabläufen zum Beispiel mal lernen. Das ist jetzt vielleicht ein schwieriger Begriff, aber ökonomische Bewegungsabläufe sind einfach Einrichtungen, wie bei uns zum Beispiel das Arme mitschwingen beim Laufen. Also wenn ihr mal stramm spazieren geht und die Arme mal strack haltet, werdet ihr merken, dass ihr relativ viel mehr Muskulatur in den Oberschenkeln beansprucht, schon auf gerader Strecke, im Vergleich zu, wenn ihr locker mitschwingt mit den Armen. Und solche Einrichtungen, um Kraft zu sparen und ökonomischer zu laufen, hat das Pferd eben auch. Und je mehr die gestört sind durch irgendwelche Schonhaltungen, durch eine verstärkte natürliche Schiefe, durch Verdauungsproblematiken und so weiter, ne, weil Verdauungsproblematiken sich auch immer auf die Rotation der Wirbelsäule auswirkt, weil eben beim Pferd an den langen Querfortsätzen der Lendenwirbelsäule die Organe aufgehangen sind. Das kennen wir vielleicht alle, wenn wir Richtung Verdauungssachen eben beim Pferd denken, ne, dass gerade so Koliken, dann steht so ein Pferd auch mal anders da oder so. Und genau, wenn wir da sehen, dass da Abweichungen gibt, dann muss man da eben gegenarbeiten, weil die sich auf lange Sicht zu einer Überbelastung von einer Muskelgruppe zum Beispiel hinaus ausweiten. Dann wird die Propriozeption, also die gesamte Körperwahrnehmung, schlechter. Und wenn die schlechter wird, kann es eher zu Traumata kommen, also dass so ein Pferd stürzt oder so. Das ist nämlich immer, ich finde, in vielen osteopathischen Büchern im Pferdebereich steht immer dahinter, diese Läsion kommt häufig vor, wenn das Pferd so und so weggerutscht ist oder wenn es mit dem Fuß irgendwo hängen geblieben ist. Da wird viel auf Traumata eingegangen. Aber ganz ehrlich, aus Erfahrung, die meisten Pferde, die sich wirklich verletzen, natürlich gibt es auch welche, die haben mal einen Hängerunfall oder welche, die werden blöd getreten oder so. Aber selbst das wissen wir ja, dass ein Pferd sich in der Herde schlechter behaupten kann. Schon lange bevor es überhaupt lahmt, merken die Pferde schon, dass mit dem irgendwas nicht stimmt und sondern den vielleicht ein bisschen ab oder die Herde wird unruhiger. Das merkt man ja manchmal an der Gruppe wirklich schon. Und da hat das Pferd noch lange vielleicht für uns sichtbar noch gar nichts. Aber es ist eben schon verändert in seiner Bewegung und die Pferde sind da viel feinfühliger wie wir. Deswegen ist es halt immer so wichtig, vorbeugend eben was zu tun. Bevor das Pferd gestürzt ist und wir ein Trauma behandeln wollen, wollen wir doch eigentlich dazu das so hinkriegen, dass die Pferde gar nicht erst so Traumata erleiden. Weil je besser wir uns wahrnehmen, das kennen wir alle, jeder, der schon mal eine Gliedmaße ruhig gestellt bekommen hat, weil er einen Bruch hatte, eine Prellung, was auch immer, wird danach merken, dass man sich genau diese Sache häufiger stößt oder verletzt, weil einfach die Körperwahrnehmung noch nicht wieder vollends da ist. Das heißt, das bedingt sich auch da wieder gegenseitig, es potenziert sich. Und da ist ja auch wieder Thema Huf, ne? Huf ist ein Tastorgan. Bei wie vielen Pferden funktioniert es denn noch als Tastorgan?
Ja, und gerade wenn Eisen drunter ist, dann funktioniert es halt auch nicht wirklich als Tastorgan. Ne? Das muss man auch tatsächlich dazu sagen.
Genau, und dann müsste man eben andere Körperbereiche mehr in die Lasten oder in die Schuld nehmen und sagen, hier komm, da müsst ihr ein bisschen mehr arbeiten, weil es gibt Gründe, wo man den Hufmechanismus einschränken muss, aber dann müssen wir erst recht, also ich glaube, dieses Zusammenspiel zwischen Huf und Körper, immer wenn am Huf was radikal verändert werden muss, aus irgendwelchen Gründen, sollte klar sein, dass dann bitte ein Therapeut mit dazu zu kommen hat oder
Ja.
der Hufbearbeiter sich eben in dem Bereich auskennt und die entsprechenden Tipps geben kann.
Ja, deswegen finde ich es so wertvoll, dass gerade am LTZ ja auch der Trend eher dahin geht, dass Hufbearbeitung und Physiotherapie eben miteinander einhergeht, dass wir dort viele Physiotherapeuten haben, die mit der Ausbildung starten und dann sich entscheiden, noch die Hufausbildung zu machen oder eben umgekehrt. Und es gibt ja jetzt auch den neuen Ausbildungsgang, wie heißt der?
Therapeutischer
Physiotherapeutische.
Hufpfleger.
Genau, therapeutischer Hufpfleger, wo genau dieser Fokus eben gesetzt ist, dass man ja schon mal dem Pferdebesitzer da auch helfen kann, wenn eben gewisse Auffälligkeiten bei der Hufbearbeitung da sind. Magst du da kurz noch was zu erzählen?
Ja, sehr gerne. Da haben wir jetzt den ersten Durchlauf und das ist halt dadurch, dass ich ja diese Anatomietage bei den Hufpflegern auch schon länger jetzt mit betreue, immer mal wieder, ist es so, dass sich natürlich viele Sachen rauskristallisieren. Und es gibt so bestimmte Auffälligkeiten, da ging es wirklich erstmal ums Verhalten beim Pferd. Also dass zum Beispiel die Pferde, warum zeigen die dies und das? Also zum Beispiel, ich nehme vorne hoch, vorne links gerne und hinten rechts wird diagonal entlastet. Und man denkt sich dann, mein Gott, ist das Pferd blöd, das kann doch auf drei Beinen stehen. Jetzt schwankt der hier so rum. Hast du ein relativ stabiles, also sonst stabiles Pferd, ist das vielleicht noch in Ordnung. Aber wie viel Probleme macht das bei einem Pferd, was schon älter ist, was vielleicht andere Erkrankungen noch hat oder ein ganz junges, was noch instabil ist? Wenn die dann so rumschwanken, ne, dann ist das für die Bearbeitung ja total blöd. Oder man hat zum Beispiel Pferde, die in der Hinterhand, die geben ganz brav den Hinterhuf und plötzlich ziehen die voll durch. Und da gibt es bestimmte Stellen am Körper, woran das liegt. Und das hat eben ne, aus therapeutischer Sicht, aus anatomischer Sicht irgendwie eine Bewandtnis. Das kann die Faszie, zum Beispiel die Rückenfaszie betreffen, die dann ein bisschen verspannt ist. Oder bestimmte Knöchelchen, die sich nicht frei bewegen, weil das Pferd zu steil in der Hinterhand steht, was ein häufiges Problem ist. Und daraus hat sich halt ergeben, dass ich an diesen Anatomietagen diese einfachen Techniken immer schon mitgegeben habe. Und dann haben wir gesagt, ja, aber eigentlich gehört ja noch mehr dazu. Also es gibt zum Beispiel ein paar Marker, woran man erkennen kann, so ein zehenenges oder zehenweites Pferd, sollte ich das umstellen, ja oder nein? Ist das eher knöchern? Ist das eher muskulär? Weil es eben Rotatoren gibt an den Gliedmaßen, sowohl hinten als auch vorne. Also die, wenn sie übermäßig ziehen, die Gliedmaße in eine Rotation ziehen, als Ausweichbewegung oder Ausgleich oder eben einfach Schonhaltung. Und das zu erkennen und zu gucken, darf ich jetzt schon gegenarbeiten oder wird es dem Pferd dann unbequem und es läuft dann eher schlechter oder ich sorge sogar für eine Entzündung auf lange Sicht, die dann irgendwie Schaden anrichtet. Das gehört halt in diese Ausbildung mit rein. Und dann eben auch leichte Tipps, die man Besitzer mitgeben kann, so wie man die Bearbeitung dann einfach angenehmer gestalten kann. Das ist ja auch ein großes, für dich ein großes Anliegen immer, ne? Oder für dich eine Herzensangelegenheit, die Bearbeitung entspannt zu gestalten. Und ich glaube, das kann man noch mehr, wenn man auch den Körper und nicht nur die Psyche versteht. Weil man sich natürlich häufig die Frage stellt, kann der nicht oder will der nicht?
Ja, gerade wenn man da vielleicht nicht so das Gespür für hat. Ne? Ich habe das von Anfang an gehabt, dass ich ganz oft zu den Besitzern gesagt habe, ich habe da irgendwie so ein Gefühl, dass das nicht auf Verhaltensebene ist, sondern dass der Körper da einfach nicht mitspielt, weil ich das an den Spannungszuständen, die ich in der Hand hatte, ne? Also wenn ich einen Huf hochnehme, dann passiert das mit ganz unterschiedlichen Spannungszuständen. Bei den einen Pferden ist es so, dass die ganz freiwillig den Huf geben, der hat, ist ganz locker, ich kann den sogar leicht wackeln, und andere Pferde, die spannen da so total gegen. Und je nach Spannungszustand, finde ich, kann man das auch schon ganz gut erspüren. Ist das jetzt was auf mentaler Ebene oder ist da wirklich der Körper, der blockiert, weil sich das für mich einfach anders anfühlt beim Hochnehmen? Aber ich konnte das nie so richtig fest auf den Punkt bringen, und deswegen habe ich mich eben dazu entschieden, die Physiotherapieausbildung noch eben zu machen, weil ich jetzt das viel besser einordnen kann und mir dann das Pferd nochmal in der Bewegung ganz anders anschauen kann, anfassen kann und genau sagen kann, ah, es kann sein, dass das hier aus dieser Thematik herauskommt und dass wir das erst lösen müssen, damit wir eben das Pferd dann auch wieder entspannt in die Hufbearbeitung bekommen. Und da finde ich eben auch dieses Zusammenspiel von Psyche und körperlicher Komponente nochmal super spannend, weil das natürlich auch ganz eng miteinander verbunden ist.
Ja, also das ist tatsächlich das, und ich glaube, da kann man sich auch wirklich, das kann man sich nur immer wieder in Erinnerung rufen. Es gibt beim Pferd bestimmte Muskelgruppen oder Muskeln, die man auch als Fluchtmuskel bezeichnen kann. Und wenn die mehr anspannen müssen, sei es jetzt wegen einer Schonhaltung, also das möchte ich, glaube ich, mitgeben, das, was wir als Unterhaltsmuskel bezeichnen, den wir ja immer wegtrainieren wollen in irgendeiner Art und Weise, weil das weiß man irgendwie, dass das nicht gut ist, wenn ein Pferd einen stark ausgeprägten Unterhals hat. Aber das ist der Brachiocephalicus, also der Oberarmkopfmuskel. Und der ist stark verknüpft mit dem vegetativen Nervensystem, also Sympathikus, Parasympathikus. Ne? Den spüren wir ja selbst bei uns noch. Ne? Also der Parasympathikus wäre Rest and Digest, also Ruhen und Verdauen. Und der Sympathikus wäre eben Fight and Flight, also Flüchten und Kämpfen. Und wenn der Sympathikus mehr aktiviert ist, dann spannen automatisch diese Sachen wie der Rückenstrecker, der Unterhaltsmuskel und so mit an. Die Verdauung wird ein bisschen schlechter oder beziehungsweise die Verdauungsorgane werden nicht mehr gut durchblutet, was dann hinterher noch zu weiterführenden Problemen auch nach der Hufbearbeitung führen kann, wenn das Pferd dann wieder mit Kotwasser oder Durchfall auf den Paddock kommt, weil es sich so aufgeregt hat. Aber wir sind ja natürlich im Bewegungsapparat auch viele Sachen, wie zum Beispiel eine lange Zehe der Vorhand, macht eine Veränderung am Brachiocephalicus. Also, ne, weil dann muss das Pferd mehr über diesen anheben. Es sind keine ökonomischen Bewegungsabläufe mehr. Und dann trainiert er sich mehr auf. Und das kann dafür sorgen, dass das Pferd stressiger wird. Also jemand, ein Pferd, was vorher total entspannt war, wird plötzlich total stressig, weil dieser Muskel in der Überspannung ist. Und dann ist es eben nicht damit getan, da Ausbinder dran zu machen, weil das Pferd dann trotzdem dagegen spannt. Also da muss man sich die Anatomie da einfach noch mal mehr angucken. Da gibt es ja viele Möglichkeiten eben, wie man sich da Wissen aneignen kann. Da sollte man sich als Reiter und Pferdebesitzer mehr mit befassen. Nur das wirkt sich ja ganz direkt aus. Und genauso ist auch so ein Selbstläufer, wenn zum Beispiel dieses Knöchelchen der Hinterhand, wo ich, ne, bei einem zu steilen Hinterbein von gesprochen hatte, wenn das blockiert oder eine Bewegungseinschränkung zeigt, eine Läsion zeigt, blockieren ist ja nicht ganz richtig, dann ist die Durchblutungssituation der Hinterhand ein bisschen schlechter. Und jetzt nehme ich das Bein hinten hoch, eine längere Zeit auf dem Bock, Pferd ist ganz, ganz brav, Aber dann fängt das Bein an zu kribbeln, weil das bei uns auch so, wenn das Bein vorher nicht gut durchblutet war und ein bisschen eingeschlafen, dann fängt es ja erst dann an zu kribbeln, wenn es aufwacht. So, und dann zieht das Pferd vielleicht das Bein weg und haut einmal richtig aus oder schüttelt oder stampft auf. Ja, was kriegt das Pferd in dem Moment? Voll eine übergebraten, weil der hat ja nach dem Hufpfleger getreten.
Ja.
Und das ist ein Selbstläufer. Natürlich wird das Pferd beim nächsten Mal das Bein nicht wieder hochgeben. Und das einschätzen zu können oder vielleicht sogar, wenn ich sehe, das Pferd hat eine steile Hinterhand, schon mal zwei, drei Übungen von vornherein einzubauen, gar nicht erst darauf zu warten, dass er erst was zeigt. Oder auch das Thema öfter mal absetzen und laufen lassen. Ich sehe fast keinen einzigen oder sah bisher fast keinen Hufpfleger oder Schmied, der die Pferde zwischendurch mal laufen lässt, mal nachspüren, mal den Huf nachspüren, den ich gerade gemacht habe, bevor ich an den nächsten gehe.
Ja, und da sieht man tatsächlich häufig auch ähnliche Reaktionen wie eben bei der Physiotherapie, dass man Pferde hat, die abkauen, die lecken, die ganz zufrieden in die Entspannung gehen, weil sie einfach ja auch dieses, also auch wenn ich eine Hufumstellung habe, gerade wenn ich nur im 6- oder 8-Wochen-Rhythmus bearbeite, dann ist das für das Pferd ja auch erstmal was, was wieder nachgespürt werden muss, wo das Pferd erstmal wieder den Körper ganz anders wahrnimmt. Und dafür finde ich das super wichtig, dass man das macht.
Ja, man kann eh nie genug laufen. Ne? Schritt könnte das Pferd ja, sollte ja eigentlich den ganzen Tag laufen. Und das heißt, je öfter ich es schaffe im Alltag, und wenn es nur, viele denken ja immer, wenn ich nicht mindestens 20 Minuten im Trab und Galopp das Pferd irgendwie an der Longe hatte, dann hat es nicht genug getan. Und da gibt es so viele Möglichkeiten. Ne? Also damit habe ich ja extra dafür Themenabende schon gemacht und sowas, damit ich das einfach noch mehr zugänglich machen kann. Gerade jetzt im Winter war das ja auch ein Thema, ne? Wenn man keine Halle hat und war bei uns lange gefroren. Also 2 Wochen, wo wir wirklich den Hof kaum verlassen konnten. Aber da gibt es Möglichkeiten, effektiv das Pferd zumindest gesunderhaltend zu bewegen. Und dazu gehört Schritt, Schritt, Schritt. Also jede Runde, die ich das Pferd, und wenn es nur auf dem Paddock im Kreis ist, führe. Was weiß ich, ich mache 3 Haufen Äppel weg, führe das Pferd eine Runde, mache nochmal 3 Haufen Äppel weg. Das ist schon deutlich mehr für die Gesundheit des Pferdes, als nichts zu machen und auch deutlich mehr für die Gesundheit des Pferdes, als es rauszuholen, mit Ach und Krach 3 bis 5 Minuten Schritt zu laufen, dann schnell 20 Minuten irgendwie im Trab jagen, was übrigens eine sehr anstrengende Gangart für die Sehnen und Bänder ist. Da sollte man vielleicht auch ein bisschen mehr lernen, wie die Regenerationszeiten sind, damit Schäden nicht entstehen. Ne, also solange wie zu traben noch joggen gesagt wird im Gebrauch vom Menschen, sind wir wirklich immer noch auf einem schlechten Weg. Also das sollte man noch lernen, dass traben nicht das gleiche ist wie joggen beim Menschen. Ja, und da hängt halt so viel zusammen. Ne? Da könnte man jetzt noch ewig weitersprechen.
Ja, wir haben auch schon eine Dreiviertelstunde voll. Wir wollten eigentlich noch über das Thema Kompensationshaltung bei dem Spezialthema Hufrehe sprechen. Ich würde vorschlagen, Sarah, dass wir hier an der Stelle einen Cut machen und noch eine zweite Folge bei Zeiten aufnehmen, damit wir in diesem spannenden Thema auch noch gerecht werden. Es war genau richtig, dass wir den Themen, die jetzt gerade gekommen sind, so viel Raum gegeben haben, weil sie, wie ich finde, auch super wichtig sind für viele Pferdebesitzer, einfach diese Zusammenhänge mal ja aus unserer Perspektive einfach noch mal zu hören. Wenn du Lust hast, lass uns zu dem anderen Thema noch mal eine zweite Folge aufnehmen.
Sehr, sehr gerne, ja.
Ja, sehr schön. Dann würde ich vorschlagen, wir machen hier an der Stelle einen Cut und es gibt dann eine nachfolgende Folge, wo wir das andere Thema noch mal ein bisschen in die Tiefe ansprechen. Und ich hoffe, dass ihr alle wieder einschaltet und auch die zweite Folge dann euch weiter anhört.